ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm reden wir über aktuelle militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, über militärpolitische Aspekte und angrenzende Themen. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute nochmal aus Berlin zugeschaltet. Das wird dann in den nächsten Wochen anders sein. Da werden Sie sich möglicherweise mal von woanders melden, denn Sie gehen ja wieder auf Tour, auf Urlaubstour, wieder Richtung Balkan.
Ja, genau. Auch wie im letzten Jahr. Diesmal führt uns unsere Reise nach Ungarn und dann nach Serbien, ins Kosovo, nach Albanien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und zurück.
Das ist sehr umfangreich. Und wie wir das genau mit dem Podcast während Ihres Urlaubs machen, dazu dann mehr am Ende dieser Folge. Zuvor sprechen wir über die aktuelle Lage, auch über ein paar Meldungen aus den letzten Tagen. Dann geht unser Blick nochmal nach Litauen. Wie beim letzten Mal schon angedeutet, haben wir heute jemanden zu Gast, der zu diesem kleinen Vorauskommando der künftigen Litauen-Brigade der Bundeswehr dort gehört. Ja, was heißt jemanden? Wir wollen mit dem Chef der Truppe reden, mit Oberst André Hastenrath. Und wir beantworten Fragen von Hörerinnen und Hörern. Und heute gibt es am Ende der Folge eine kleine Überraschung für Herrn Bühler. Naja, nicht wirklich für Sie, Herr Bühler, aber dazu später. Diese Folge zeichnen wir auf am Dienstag, 25. Juni 2024. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Zur aktuellen Lage. Vielleicht mal zunächst eine generelle Bewertung der aktuellen Situation, Herr Bühler, und der Fortschritte bzw. Rückschritte auf beiden Seiten. Immerhin ist es ja auch schon eine Woche her, dass wir das letzte Mal über militärische Entwicklungen gesprochen haben.
Ja, das stimmt. Also eine Woche ist fast zu lange schon. Da passieren doch so viele Einzelheiten, dass man nach einer Woche ein bisschen die großen Linien im Blick haben muss und weniger auf Einzelereignisse eingehen kann. Aber zu Ihrer Frage, die Russen greifen weiterhin entlang der Front an. Der Schwerpunkt liegt, wie bisher auch, im Donbass selbst. Sie haben weiterhin die Initiative und können in einigen Bereichen entlang der Frontlinie weiterhin in kleinen Schritten vorwärts kommen. Die Luftoperationen bzw. die Operationen der Tiefe halten auf beiden Seiten weiter an und sind gerade in den vergangenen Tagen seitens der Ukraine intensiviert worden.
Dann schauen wir uns das Geschehen mal ein bisschen genauer an. Zunächst an der eigentlichen Frontlinie. Vielleicht lassen wir uns am besten von Nord nach Süd gehen, beginnend in den Regionen Sumy und Kharkiv.
Also hier hat die Intensität der Angriffe der Russen erheblich nachgelassen. Insgesamt ist der Vormarsch zum Stehen gekommen, das haben wir beim letzten Mal schon so gesagt. Und der Ukraine gelingt es, durch Gegenangriffe Boden gut zu machen. Das liegt aus meiner Sicht an der Tatsache, dass diese Auflage, nicht mit weitreichenden Waffen über die russische Grenze zu schießen, fallen gelassen wurde von den Amerikanern und anderen. Und die Ukraine Aufmarschräume und Logistikeinrichtungen, aber auch Raketenstellungen, Artilleriestellungen der Russen mit dem HIMARS-System, also der Artillerie, dem weitreichenden Artilleriesystem, bekämpfen können. Das liegt zweitens aber auch an den sehr großen Verlusten der Russen dort, die offensichtlich hervorgerufen sind durch die schlecht vorbereitete Offensive dort im Norden. Es liegt aber auch an den Reserven der Ukraine, die die Ukraine herangeführt haben aus anderen Teilen der Front, die aber jetzt natürlich an anderer Seite fehlen. Konsequenz ist, dass Kharkiv nicht wie von den Russen geplant in Artilleriereichweite gekommen ist. Konsequenz ist auch, dass seit dem Fallenlassen der Auflage keine grenzüberschreitenden Waffenwirkungen, auch keine S-300-Raketen aus dem Raum Belgorod auf die Großstadt Kharkiv abgefeuert werden konnten. Allerdings dauert nicht nur im Raum Kharkiv die Bedrohung mit Gleitbomben an. Also wir sprechen hier um etwa 100 Stück pro Tag entlang der Front und auf frontnahe Städte. Es wurde in der Region Charkiw wahrscheinlich zum ersten Mal eine 3 Tonnen schwere Bombe eingesetzt. Diese Bombe ist 2022 bereits in Mariupol eingesetzt worden, damals allerdings noch als Freifallbombe. Da konnten sich die Flugzeuge noch besser bewegen entlang der Frontlinie. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Und deshalb sind die Russen dran, auch diese schwere Bombe so auszurüsten, dass sie auch als Gleitbombe mit großem Abstand zum Ziel eingesetzt werden kann. Insofern war das vermutlich auch ein Test, dieser erstmalige Einsatz. Die Bedrohung durch Gleitbomben, die kann man im Grunde genommen nur verringern, wenn den Ukrainern Flugzeuge zur Verfügung gestellt werden, die die angreifenden Flugzeuge mit Gleitbomben auf weite Entfernung abwehren können, wenn ihnen mehr Patriot-Systeme oder vergleichbar zur Verfügung stehen. Hier gibt es übrigens neue Meldungen, also neben der rumänischen Batterie, die hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, kam jetzt auch die Meldung, dass Niederlande zusammen mit einem weiteren nicht genannten Land eine weitere Patriot-Batterie zusammenstellen wollen. Und sie kann verringert werden, wenn den Ukrainern von den Amerikanern erlaubt wird, die Attackams-Raketen, also diese weitreichenden Raketen, auch gegen Flugplätze einzusetzen, von denen die Kampfflugzeuge mit Gleitbomben eingesetzt werden. Und das ist im Augenblick noch nicht der Fall.
Wenn ich zu den Gleitbomben mal kurz nachfragen darf, wenn man sich mal versucht, auf Seite der Russen zu stellen, dann steht da nicht eigentlich auch die Frage, ob man dieses Risiko, Gleitbomben, diese behelfsmäßigen Gleitbomben einzusetzen, eigentlich wirklich eingehen sollte auf Seiten der Russen. Wir haben ja des Öfteren darüber gesprochen, dass die da auch einfach solche Dinge mal verlieren und dann werden eigene Siedlungen, eigene Städte getroffen und bei so einer 3-Tonnen-Bombe, es gibt ja ein Video von diesem Einschlag, von dieser Bombe, die hinterlässt ja dann, weiß nicht, mehr als erhebliche Schäden.
Ja, ich weiß nicht, ob das Risiko so im Blickpunkt der Russen liegt. Klar, wollen sie es vermeiden. Eben nicht. Das ist nicht im Blickpunkt. Im Blickpunkt liegt der Schutz der Flugzeuge, von denen sie nur eine begrenzte Zahl auch haben natürlich. Und deshalb rüsten sie diese Freifallbomben um auf Gleitbomben.
Also hat man die Zivilbevölkerung sozusagen, die eigene, auch gar nicht so im Blick.
Ja, man muss allerdings das auch ins Verhältnis setzen. Der Präsident sprach neulich von 2400 Gleitbomben, die in der Ukraine eingesetzt worden sind im Juni. Das dürften jetzt etwas mehr sein noch. Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe von Gleitbomben, die Russen verloren haben, beziehungsweise die einfach runtergefallen sind, weil das Gleitsystem nicht funktioniert hat, das hat insbesondere Belgorod getroffen, auch die Stadt, aber das lag so um die 30 herum.
Okay, dann gehen wir an der Frontlinie ein bisschen weiter runter. Donetsk, Luhansk, wie ist die Situation dort?
Also in der Region Luhansk und westlich davon gibt es weiterhin Kämpfe im Raum Kupiansk, wie seit Monaten schon. Ein neuer taktischer Schwerpunkt ist aber etwas südlich davon, etwa westlich von Svatove. Das offensichtliche Ziel beider Stoßrichtungen ist der Oskil-Fluss. Hier zeigt sich im Übrigen, dass die ukrainischen Reserven im Norden nun in der Mitte der Front oder hier bei Luhansk, etwas nördlich der Mitte, aber insbesondere auch in der Mitte in Donetsk fehlen. Dort bei Chasiv Yar scheint die Taktik der Russen zu sein, nördlich und auch südlich der Stadt so anzugreifen, dass die Stellungen der Ukrainer in der Stadt praktisch überflügelt werden können. Und hier geht es nördlich und südlich schon langsam, aber stetig voran. Und es kommt ein weiteres dazu, was auch hindeutet, dass der Schwerpunkt nach wie vor im Donbass ist und dass ukrainische Reserven fehlen, dass eine weitere neue Angriffsachse aufgemacht wird der Russen. Das ist bei der Stadt Toretsk, das ist eine Stadt von 30.000 Einwohnern etwa. Toretsk ist, glaube ich, die russische Bezeichnung der Stadt.
Dann noch weiter Richtung Süden, also Saporischschja und dann auch noch Cherson. Gibt es da wesentliche Änderungen?
Also hier gibt es keine Änderungen, andauernde Kämpfe in allen Brennpunkten. Allerdings in der Intensität nicht vergleichbar mit dem, was wir im Donbass erleben.
Beide Seiten haben ihre Luftoperationen fortgesetzt. Vielleicht können wir da an dieser Stelle bei den Russen mal anfangen.
Also es gab in den letzten Tagen zwei größere Luftangriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Das war einmal in der Nacht vom 19. auf den 20. und dann nochmal eine Nacht später, 21. bis 22. Im ersten Fall war der Angriff gerichtet auf Cherson, Odessa und Kryvyi Rih, und zwar auf die Energieinfrastruktur. Genauso wie am zweiten Tag Saporischschja und Lemberg, also Lviv, getroffen worden ist und auch hier Energieinfrastruktur. Die Zahlen, die man aus der Ukraine hört, sind erschreckend. Die Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen, die Wärmekraftwerke, die sind zu etwa 80% zerstört oder schwer beschädigt. Die Wasserkraftwerke, und es ist gut, dass sie sie haben, dass so viele haben, da ist der Zerstörungsgrad bei 40%, das ist etwas weniger. Bei den Kernkraftwerken ist es ja unverändert so, dass Saporischschja, das Kernkraftwerk, von den Russen besetzt ist. Aber die anderen, die sie noch haben, die sind im Sommerstillstand zur Wartung. Also die werden im Herbst wieder hochgefahren, sodass sich die Energiesituation etwas verbessern wird. Aber hier ist die Ukraine nach wie vor auf Hilfe angewiesen vor dem bevorstehenden Winter. Dann grundsätzlich vielleicht zu beiden Luftangriffen. Es war der übliche Mix aus Marschflugkörpern von Flugzeugen aus Saratow, insbesondere an der Wolga, Iskander-Raketen und Marschflugkörper von der Krim, Kalibr-Flugkörper aus dem Asowschen Meer. Und das ist neu. Bisher sind sie immer aus dem Schwarzen Meer abgefeuert worden. Also offensichtlich haben auch die beiden U-Boote, die auf täglicher Basis dort operieren, das Asowsche Meer aufgesucht, um da etwas mehr Schutz zu finden als draußen auf dem Schwarzen Meer. Und dann natürlich Drohnen von der Krim aus, wie auch aus der Region Krasnodar. Die Abschussquoten sind vergleichbar wie die der letzten Wochen und nach wie vor hoch. Und zwischen den beiden von mir jetzt geschilderten größeren Einsätze gab es jede Nacht kleinere Einsätze, entweder Drohnen oder auch vereinzelte Raketen.
Die Ukrainer ihrerseits, die fliegen ja auch weiter Angriffe mit Drohnen auf Einrichtungen im russischen Hinterland beziehungsweise mit Drohnen und Attack-Camps auf Ziele in den besetzten Gebieten.
Also hier haben sie die Angriffe deutlich intensiviert. Ihnen gelingt es, immer mehr Drohnen auf einmal zum Einsatz zu bringen. Zusätzlich die amerikanischen Attack-Camps-Raketen und mindestens in einem Fall auch eine Neptun-Flugkörper aus eigener Produktion. Es sind insgesamt 6, wenn ich das richtig gezählt habe, Raffinerien im weiteren Umfeld der Ukraine, würde ich mal sagen. Also nicht diese Spitzenreichweiten, die wir schon gesehen haben, sondern mehr Raffinerien nahe an der Ukraine, wo doch die operative Bedeutung dann hinsichtlich des Treibstoffs, den sie brauchen für die Streitkräfte, größer ist. Radarstellungen bei Bryansk, ein militärisches Ausbildungslager und ein Drohnenflugplatz in der Region Krasnodar, Gefechtsstände, eine Satellitenkommunikationsanlage auf der Krim, dann vom 20. auf den 21., da berichten die Russen von 6 abgeschossenen ferngelenkten Booten, 43 Drohnen über der Region Krasnodar und 70 über der Krim. Also ein besonders großer Einsatz, der sicher nicht nur vom Geheimdienst gemacht worden ist, sondern unter Mithilfe der Marine und anderer Teilstreitkräfte, schon ein organisierter und großer Einsatz. Ein Gefechtsstand eines Mod-Schützenregiments aus Belgorod, von dem es auch ein Video gibt. Das sind die hauptsächlichen Ziele und zusammengefasst sind das eben Ziele von operativer Bedeutung, die durchaus auch auf dem russischen Gebiet, gerade auf Krasnodar liegen können, aber auch auf dem besetzten Gebiet, so zum Beispiel auf der Krim.
Sie hatten den Angriff auf einen Drohnenflugplatz in der Region Krasnodar erwähnt. Da hatte ich gelesen, da soll man ja auch ein ganzes Drohnenlager erwischt haben.
Ja, das war einer der Plätze, von denen die Drohnen gestartet werden. Das versuche ich ja immer dazu zu sagen, um deutlich zu machen, Krasnodar ist ebenso wie die Krim eine operative Basis für die Russen. Und deshalb kommen dort auch so viele Angriffe jetzt im Augenblick vor. Ja, es ist eine große Halle, ganz offenbar zerstört worden, und zwar völlig zerstört, in der Drohnen gelagert worden sind. Es sind angrenzende Gebäude beschädigt worden, wie man gesehen hat. Also ganz offensichtlich hatte man gute Informationen, die man eigentlich nur dann bekommen kann, wenn man diesen Platz lange Zeit beobachtet hat mit unterschiedlichen Sensoren. Aber ich denke, dass auch Soldaten, Informanten, Partisanen vor Ort notwendig sind, um ein derartiges Aufklärungsergebnis dann auch in Wirkung umzusetzen.
Dann würde ich mal gesondert eingehen noch auf die Angriffe, die die Ukraine auf Ziele auf der Krim unternehmen. Am vergangenen Wochenende ja zweimal ganz kurz hintereinander.
Ja, das war einmal diese erwähnte Satellitenkommunikationsanlage auf der Krim. Das ist eine große Antennenanlage, mit der sie Verbindung zu den Satelliten, zu den Kommunikationssatelliten aufnehmen können, aber auch zu den Spionage- oder Nachrichtensatelliten, die sie haben. Also eine wesentliche Einschränkung, wobei man sicher in diesem großen Land auch Ersatzlösungen hat. Also wenn da eine dieser Kommunikationseinrichtungen ausfällt, dann ist nicht alles betroffen, was dort oben im Weltraum fliegt, sondern wird es sicher Redundanzen geben. Und der zweite Angriff war dann am Sonntag, der in vielfacher Hinsicht durch die Medien gegangen ist, der Angriff auf den Flugplatz Belbek, etwas nördlich von Sewastopol.
Zu diesem Angriff oder zu diesen Angriffen auf die Krim, da gab es auch einige Fragen von Hörerinnen und Hörern. Die beziehen sich zum einen auf die russischen Vorwürfe, die Amerikaner hätten hier Zieldatenhilfe geleistet. Sie hatten sowas in der Vergangenheit ja immer ausgeschlossen. Bleiben Sie denn dabei?
Ja, dabei bleibe ich. Aber zunächst, was ist passiert? Die Ukrainer haben den Flugplatz Belbek nördlich von Sewastopol mit vier Attackams-Raketen angegriffen. Der Strand liegt in unmittelbarer Nähe zu diesem Flugplatz. Die Russen selbst sagen, sie hätten die vier Raketen abgeschossen. Die Trümmer einer Rakete seien dann auf den Strand gefallen und haben dort vier Menschen getötet. Manche Quellen schreiben von fünf und mehr als 100 verletzt. Trümmer der Attackams-Rakete, und das muss man wohl hinzufügen, wenn das so war, dass sie abgeschossen worden ist, natürlich auch der russischen Abfangrakete. Das ist natürlich eine Tragödie und ein schrecklicher Unfall, der hier passiert ist.
Ich will aber zur Zieldatenhilfe, was ich gerade gesagt habe, noch fragen. Sie wissen ja, dass einige Militärexperten das ein bisschen anders darstellen. Und ich ahne, dass die nächste Frage vielleicht auch nicht einfach zu beantworten ist. Welche Rolle spielt denn bei Ihren Aussagen, also dass Sie da Zieldatenhilfe durch die Amerikaner ausschließen, Welche Rolle spielt die Vorstellung, dass es doch einen Unterschied macht, ob jetzt Experte XY das sagt oder ob Sie sowas sagen? Also weil am Ende ja eine große Überschrift in der Zeitung stehen könnte nach dem Motto, ich spitze wieder mal leicht zu, hoher Ex-General bestätigt Beteiligung der Amerikaner. Es gibt sicher so einige, die sich denken, naja, der Bühler kann das ja gar nicht zugeben.
Naja, also der Sachverhalt ist ja weitgehend bekannt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Russen haben das ja auch so bestätigt. Die Geschichte der Russen wurde allerdings weiter fortgeschrieben anschließend aus Moskau heraus. Und der Vorwurf war, dass nicht nur amerikanische Waffen eingesetzt wurden, sondern dass eben auch die Zielplanung von den Amerikanern vorgenommen wurde, mindestens aber unterstützt wurde. Das habe ich jetzt noch dazu gebracht. Die Geschichte ging dann bis hin zu einer Behauptung, der Strand wäre vorsätzlich mit Streumunition angegriffen worden. Und Ihre Frage, jetzt bin ich vom Sachverhalt weg, Ihre Frage bezieht sich ja auf die Einschätzung oder Behauptung von anderen Militärexperten. Die Amerikaner hätten dabei geholfen. Das ist falsch. Warum? Die Amerikaner haben sich in den letzten beiden Jahren sehr vorsichtig verhalten, was die Unterstützung der Ukrainer mit weitreichenden Waffen angeht. Das führt so weit, dass die Ukrainer bis heute diese Waffen nur in einem ganz eng begrenzten russischen Gebiet im Norden der Ukraine einsetzen dürfen. Attackams überhaupt nicht. Nun handelt es sich bei der Krim um besetzte Gebiete, da treffen diese Einschränkungen nicht zu. Es zeigt aber die Vorsicht der Amerikaner dabei. Ich bin der Meinung, und das heißt, ich weiß es, dass die Amerikaner sich an der Zielplanung nicht beteiligen. Die amerikanische Regierung hat das wiederholt gesagt. Sie hat wiederholt gesagt, dass sie zwar Waffen liefern, die Ukrainer sie aber eigenständig einsetzen. Zuletzt in diesen Tagen nach dem Unglück ein Pentagon-Sprecher, der dies exakt wieder so bestätigt hat. Wer nun behauptet, ja, der kann ja viel erzählen, aber die Militärs machen das eben trotzdem, der kennt das amerikanische System nicht. Ja, es war eine, und das ist wahrscheinlich auch der Schluss, den manche ziehen, es war eine amerikanische große Aufklärungsdrohne über dem zentralen Schwarzen Meer im Einsatz. Das ist ein tagtäglicher Routineeinsatz, der im Grunde genommen rund um die Uhr von US- oder NATO-Drohnen dort passiert, weit draußen über internationalen Gewässern. Dies geschieht immer bei Übungen im Schwarzen Meer und erst recht in einem solchen Kriegszustand zwischen Russland und Ukraine. Die Amerikaner, aber auch die NATO wollen ein klares und unabhängiges Lagebild von den Geschehnissen haben. Und das geschieht im Übrigen überall. Das machen die Russen ebenso. Neulich war die Schlagzeile Spionageschiff in internationalen Gewässern in der westlichen Ostsee, also vor der Kieler Bucht. Daran ist unsere Marine seit Jahrzehnten gewöhnt, insbesondere wenn sie selbst Übungen in der Ostsee durchführt. Transparenz wollen wir ja auch während solchen Übungen. Wir wollen, dass wir gesehen werden. Nur dann können solche Übungen auch einen abschreckenden Effekt haben. Mein zweiter Punkt ist, wer so etwas behauptet, der kennt die Bedeutung politischer Auflagen für den Zielplanungsprozess nicht und wahrscheinlich auch den Prozess selbst nicht. Also die Ukrainer haben genügend eigene Informationen über die Ziele, die sie angreifen. Das sind ja stationäre Ziele, deren Koordinaten sind bekannt. Das sind Satellitenbilder, die sie nutzen, die sie auf dem öffentlichen Markt einkaufen können. Sie haben ein dichtes Netz von Informanten und von Partisanen vor Ort. Sie brauchen eine solche Unterstützung nicht und sie wird auch nicht geleistet. Hier wird allgemeiner Austausch auf der Ebene der Geheimdienste über die Lage mit konkreter Zielaufklärung und Zielplanung verwechselt oder bewusst vermischt. Also ich halte das offen gestanden für unverantwortlich. Es wird hier ein russisches Narrativ bedient und von Experten bestätigt. Es wird in Kenntnis der offiziellen Aussagen dazu die Glaubwürdigkeit der NATO und der Amerikaner in Frage gestellt.
Okay, das sind die Bemerkungen bzw. die Fragen in Sachen Zieldatenhilfe durch die Amerikaner. Zum anderen beziehen sich die Fragen von Hörerinnen und Hörern auf die Verantwortung der Ukraine, wenn sie solche Waffen wie weitreichende Attackams einsetzen. Hier will ich mal stellvertretend die Mail von Josef Hüttich aus Dresden rausziehen. Sein Kenntnisstand, das sage ich noch dazu, zum Zeitpunkt der Mail war wohl, dass Attackams mit Streumunition verschossen worden seien. 5 Stück, dass die Russen 4 abgefangen hätten und die 5 halt über der Stadt Sevastopol explodiert sei. Sie hatten vorhin erzählt, dass die Zahlen dann doch andere sind. So, und jetzt zitiere ich mal aus der Mail. Angenommen, die russischen Anschuldigungen bezüglich der Art der Munition wären zutreffend, so wäre der Einsatz von Streumunition in bewohntem Gebiet ein klares Kriegsverbrechen. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass bewohntes Gebiet das Ziel war. Ballistische Raketen, die Attackams, sind gezwungen, auf ihre Flugbahn ukrainisches und von Russland besetztes Gebiet zu überqueren. Dabei wird zwangsläufig auch bewohntes Gebiet von den Raketen überflogen. Im Fall, dass wie hier Raketen abgefangen werden, ist also nie sicher, wo Trümmer oder Submunition herunterfällt. Mir stellt sich die Frage nach der Verantwortung und der Angemessenheit der Mittel. Man kann zwar immer pauschal die Schuld an zivilen Opfern auf den Aggressor des Kriegs schieben. Doch das ist für den Verteidiger noch lange kein Freifahrtschein. Erstmal Zitat Ende. Und aus diesen Vorbemerkungen ergeben sich für den Hörer dann mehrere Fragen. Jetzt wieder Zitat. Wer trägt aus Ihrer Sicht die Verantwortung für diese zivilen Kollateralschäden? Ist es die Ukraine, die in Kauf nimmt, dass ihre Raketen über bewohntem Gebiet abgeschossen werden können? Oder sind es vielmehr die Russen, die aus diesem Raum heraus militärisch operieren und daher Schläge der Ukraine erzwingen? Und kann man von der Ukraine verlangen, solche Angriffe nur nachts zu starten, wenn die zu erwartenden zivilen Opferzahlen im Falle eines Fehlschlags potenziell niedriger wären? Zitat Ende. Und er schreibt noch als wichtige Anmerkung dazu, das will ich auch noch kurz vorlesen: Ich mache mir die russischen Vorwürfe bewusst nicht zu eigen, da Russland ein großes Interesse hat, die Ukraine zu dämonisieren. So, das war's mit der Mail von Josef Hüttich aus Dresden.
Also es ist eine gute Frage, die viele Unterfragen enthält, wo muss man versuchen. Der letzten Anmerkung kann ich im Übrigen nur zustimmen. Aber wir müssen uns mit diesen Anschuldigungen auch auseinandersetzen. Und deshalb ist es richtig, dass Sie das hier aufrufen, glaube ich. Also jeder Angriff auf ein ziviles Ziel, egal mit welcher Munition, ist ein Kriegsverbrechen. Verbrechen, die von Russland leider systematisch und tagtäglich durch wahllosen Beschuss von Städten und Dörfern begangen werden. In der vergangenen Nacht wieder der Angriff auf Pokrowsk mit zwei Iskander-Flugkörpern mit 5 Toten und mehr als 40 Verletzten in dieser ukrainischen Stadt. Damit haben wir es in diesem Fall aber nicht zu tun. Der Flugplatz Belbek ist ein legitimes Ziel, von dem permanent Gefahr für die Ukraine ausgeht. Dieser Raum Belbek ist neben Krasnodar einer der Hauptstartplätze für russische Drohnen beispielsweise. Also die Ukraine hat ein Recht, sie haben aber Recht, Herr Hüttich. Ein Angriff muss verhältnismäßig sein und auch in seinen Konsequenzen bis zu Ende durchgedacht sein, auch in Bezug auf ungewollte Schäden, auf sogenannte Kollateralschäden. Das ist fester Bestandteil eines Zielplanungsprozesses, in dem die Ukrainer auch ausgebildet sind und den sie auch anwenden. Also es ist tragisch, dass durch den Abschuss einer Rakete ein solches Unglück ausgelöst worden ist. Aber es gibt natürlich auch Fragen an das russische Militär selbst, und sie deuten das ja auch an. Das sind Fragen, die aus Russland kommen, von russischen Militärberichterstattern. Warum sind diese Strände, die in unmittelbarer Nähe zu so wichtigen militärischen Einrichtungen liegen, nicht gesperrt? Ich kann mich erinnern, dass das im vergangenen Jahr anders war. Warum gab es keinen Luftalarm, der die Bevölkerung warnte? Und warum wurde die Rakete erst so spät abgeschossen, dass sie dann über dem Strand niederging? Also Sie deuten es an, es drängt sich schon die Vermutung auf, als ob dies billigend in Kauf genommen wird. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, ein Angriff bei Nacht hätte nicht zu so verheerenden Konsequenzen geführt. Nun weiß man nicht, welches Ziel Sie auf dem Flugplatz identifiziert haben, was da gerade an Flugzeug drauf stand oder an Flugzeugen drauf stand, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob das ein zeitkritisches Ziel war, das möglicherweise in den nächsten Stunden wieder weg ist. Also offensichtlich war da ein gewisser Zeitdruck da, diesen Angriff zu fliegen. Sonst hätte man ihn auch nachts machen können, mit erheblich weniger Risiko, einen ungewollten Schaden dann auch zu produzieren. Letzter Punkt vielleicht, es deutet nichts darauf hin, dass neben den herabfliegenden Trümmern auch Streumunition explodiert ist. Wenn überhaupt Sprengköpfe mit Sprengmunition eingesetzt worden sind. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Sprengköpfe, auch für die Attackams-Rakete. Wenn das der Fall gewesen wäre, also Streumunition, dann wäre die Anzahl der Opfer weitaus höher. Und dann wäre es nicht mit den Bildern getan, die wir als Videos im Internet gesehen haben.
Eine Möglichkeit bei den Fragen, die Sie formuliert haben, warum es keinen Luftalarm gab, warum die Russen die Raketen so spät abgefangen haben. Eine Möglichkeit der Antwort wäre ja, weil die Ukrainer dafür gesorgt haben, dass die Flugabwehr der Russen auf der Krim so stark geschwächt ist. Oder sehe ich das falsch?
Das kommt sicher dazu, da haben Sie recht, wobei sie immer noch stark genug war, 4 Raketen abzuschießen. Also das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
Okay, nächstes Thema. Nochmal die Litauen-Brigade der Bundeswehr. Darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, über die Grundzüge, die Struktur und grundlegende Anforderungen. Und heute wollen wir mal schauen, wie der Stand der Dinge vor Ort ist. Das relativ kleine Vorkommando, ich hoffe, das ist das richtige Wort, der Bundeswehr wird geführt von Oberst André Hastenrath. Und ihn dürfen wir jetzt im Podcast begrüßen. Tag, Herr Hastenrath.
Ja, vielen Dank. Die Anzahl war genau richtig. Beste Grüße aus Vilnius. Wir sind derzeit 21 Soldaten und 5 zivile Mitarbeiter.
Herr Bühler, Sie kennen ja Mann und Maus bei der Bundeswehr. Haben Sie mit Herrn Hastenrath schon mal zu tun gehabt?
Nein, haben wir gerade besprochen im Vorgespräch. Also wir haben beide den Eindruck, dass wir uns noch nicht gesehen haben. Aber ich habe natürlich jetzt schon viel von ihm gelesen. Herr Hastenrath, Grüße. Schön, dass Sie bei uns dabei sind.
Ich nehme Sie an, Herr Hastenrath, Sie haben sich auch freiwillig gemeldet für diesen Einsatz, also so wie es mal für die gesamte Brigade gelten soll?
Ja, auf jeden Fall. Da kam für mich wieder sozusagen was Persönliches da hinzu. Ich durfte schon mal vom August 2022 bis Februar 2023 hier der erste deutsche Kontingentführer in Litauen sein. So hat man einmal Land, Leute und auch die Aufgabe und die Bedrohungslage hier vor Ort kennengelernt. Und das hat mir sicherlich oder war ein großer Bestandteil von dem, warum ich mich auch freiwillig gemeldet habe. Und tatsächlich war ich an dem Tag, an dem unser Minister hier das in Litauen verkündet hat, selber am Flughafen in Wunstorf bin nach Litauen geflogen mit meinem damaligen Brigadekommandeur. So klein sind manchmal die Zufälle. Da war im Grunde für mich stand der Entschluss schon fest, wenn es geht, dann bist du dabei.
Können Sie noch ein bisschen genauer ausführen, was Ihre eigentliche Motivation ist, das zu machen?
Nun ja, also ich glaube, so geht's der Masse von uns und ich glaube, da kann ich auch für mein Vorkommando sprechen oder auch für viele Soldaten, die sich freiwillig melden werden. Es ist natürlich erstens die Besonderheit der Aufgabe, was für uns alle gilt, etwas Neues aufzustellen. Und ich glaube, wir haben ja auch in Deutschland, und das muss man ja auch dabei sehen, ich bin in Mönchengladbach geboren. Zu meiner Zeit, als ich jung war, waren da 15.000 britische Soldaten, die dafür gesorgt haben, dass wir in Freiheit aufwachsen konnten. Und ich glaube, das ist was wir jetzt 1.500 Kilometer nach Osten übertragen haben. Und es ist doch für uns Soldaten und Soldatinnen eine tolle Aufgabe, hier dabei zu sein, hier vor Ort dann für Sicherheit und Frieden unseren Beitrag leisten zu können.
Sie haben das Wort Bedrohungslage erwähnt, Herr Hastenrath. Was stellen Sie fest, wie anders nimmt man denn in Litauen diese Bedrohungslage wahr als in Deutschland?
Ich glaube, die nimmt man schon wahr, wenn man hierhin sozusagen im Militär, wir sagen ja, hierhin verlegt. Ich bin tatsächlich jetzt auch mal mit meinem Privat-Kfz mit 2 Fahrzeugen von Deutschland, Berlin durch Polen, durch Solwalki-Gap verlegt. Und dann merkt man natürlich schon, dass man in einer Breite von etwa 60 Kilometern auf der einen Seite russisches Staatsgebiet mit Kaliningrad hat, auf der anderen Seite die weißrussische Staatsgrenze. Wenn wir in Paprade auf dem Truppenübungsplatz üben, sind wir nur 15 Kilometer im Grunde von der Grenze zu Weißrussland weg. Und auch die litauische Bevölkerung hat gerade natürlich den 24.02.2022 ganz anders wahrgenommen, als wir den vielleicht, ich sag mal, in einem westlichen Bereich von Europa wahrgenommen haben. Also da gibt es schon Unterschiede, die man natürlich dann, wenn man hier vor Ort ist, auch wahrnimmt und einem auch dargestellt werden.
Wie werden Sie über die aktuelle Lage, was den Krieg betrifft, dort informiert? Gibt es dann tägliches Briefing oder wie machen Sie das? Oder gucken Sie einfach nur Fernsehnachrichten?
Nein, also wir haben auf der einen Seite auch die Beziehung hier zur deutschen Botschaft, wo wir in regelmäßigen Abständen eine Sicherheitsrunde durchführen. Da sind auch die anderen Akteure mit vor Ort, sei es vom Bundesnachrichtendienst, Bundeskriminalamt, militärischer Abschirmdienst. Das ist eine Quelle und wir werden natürlich auch über unsere vorgesetzte Kommandobehörde, hier Kommando Heer, über die aktuelle Lage auch immer informiert.
Was ist denn Ihr konkreter Arbeitsauftrag eigentlich? Also was haben Sie konkret in Ihrer Funktion dort zu tun?
Also ich blicke noch mal ganz kurz zurück. Im letzten Podcast wurden ja bereits, sagen wir mal, die großen Meilensteine durch General Bühler aufgezeigt. Wir präzisieren die Arbeit bei uns und Blickrichtung geht jetzt zunächst einmal bis Oktober diesen Jahres, wo wir den Aufstellungsstab, also die nächsten 120 Soldaten hier aufnehmen werden. Das ist sozusagen die wesentliche Leistung, die es für uns erstmal zu erfüllen gilt. Darüber hinaus schauen wir bis zum 1.4.25. Da sollen dann die ersten beiden Kompanien, eine Vermeldekompanie und eine Stabsunterstützungskompanie aufgenommen werden. Darauf fokussiert sich jetzt erstmal unsere Arbeit auf die nächsten beiden Schritte.
Aber bis Oktober, was tun Sie da genau? Also müssen Sie Wohnung besorgen für die Leute, die dann kommen oder anfangen Kasernen zu bauen oder was tun Sie?
Also mir gehört ja sozusagen, ich will es mal zivil ausdrücken, ein buntes Team voller Spezialisten. Wir sind in alle Führungsgrundgebiete, so wie es bei uns heißt, aufgeteilt. Es geht von militärischer Sicherheit über Infrastruktur, über IT-Service, Logistik, Sanität. Und damit schaffen wir die Voraussetzungen. Aber so wie Sie es eben schon gesagt haben, es ist auch der Wohnungsmarkt dabei zu berücksichtigen, genauso wie welche Schulen können genutzt werden, welche Kindergärten, weil das natürlich auch Teil mit des Auftrags sein wird, hier die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Soldaten und Soldatinnen auch ihre Familien mitnehmen können.
Und welche Bedingungen finden Sie jetzt schon vor? Oder anders gefragt, also irgendwann sollen ja diese 5000 Bundeswehrsoldaten samt Familien in Litauen sein. Sie haben dafür quasi bei Null angefangen oder nicht ganz bei Null?
Ja, das eine ist natürlich, sagen wir mal, die infrastrukturellen Voraussetzungen. Und im Ziel soll die Brigade ja auf zwei Standorte verteilt sein. Also 20%, etwa 1000 Soldaten werden in Rukla stationiert sein. Dort gibt es schon militärische Einrichtungen, so dass da, ich sag mal, der infrastrukturelle Prozess noch erweitert wird. In Rudnikai, da wo die, ich sag mal, Kerntruppe der Brigade sein wird, in etwa 4000 Soldaten in der Nähe eines ehemaligen russischen Übungsplatzes. Da läuft der Infrastrukturprozess an. Und von daher ist die Zielstruktur, wo wir mal hin sollen, die steht derzeit noch nicht. Unser Brigadestab ist derzeit in einem zivilen Umfeld, in einem zivilen Bürogebäude mitten in Vilnius untergebracht. Die Wohnungen, die wir bislang finden konnten, das war für uns mit einer kleinen Anzahl von etwa 25 relativ unproblematisch.
Und dass auch die Familien der Soldaten in Litauen sein können, das gilt ja auf jeden Fall für die Zeit, wenn die Truppe dann vollständig vor Ort ist. Oder gilt das jetzt sozusagen auch schon für Ihr kleines Vorauskommando, also auch für Sie?
Das gilt für uns auch. Beispiel, meine Ehefrau ist seit dem 3. Mai jetzt hier. Einige aus meinem Vorkommando werden jetzt ihre Kinder und Ehefrauen zum neuen Schuljahr mitnehmen. Das Schuljahr beginnt hier am 1.9., sodass wir dann auch die ersten Familien, Kinder hier sozusagen mit vor Ort haben werden.
Wie sind Sie denn aufgenommen worden von den Litauerinnen und Litauern?
Also ich glaube, auch das wurde ja letzte Woche schon mal angesprochen, die Verlegung am 8. April. Ich glaube, das ist kein Tag, den jeder von uns soweit vergessen wird. Wir wurden durch den Bundesminister der Verteidigung in Berlin verabschiedet. Der Inspekteur des Heeres ist mitgeflogen. Und dann sind wir hier vor Ort durch den litauischen Verteidigungsminister, durch den litauischen Generalinspekteur wahrgenommen worden, ebenfalls durch den deutschen Botschafter, sind danach empfangen worden durch den litauischen Außenminister, sind vom Staatspräsidenten wahrgenommen worden. Aber das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch die Alltagsbegegnungen, die man hier vor Ort hat. Zum Teil ist es so, wenn sie hier bei Lidl sind und in Uniform sind, dass die Menschen sich bedanken für ihren Einsatz hier und natürlich auch die Wahrnehmung hier in dem zivilen Bürogebäude, wo wir sind, was sicherlich auch sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil wir sind im gleichen Gebäude mit sozusagen 6 anderen Start-up-Unternehmen. Und wenn man so möchte, ist es ja vielleicht sogar vergleichbar.
Ich will ganz kurz nochmal auf die Familien zurückkommen. Wenn Sie sagen, Ihre Ehefrau ist auch schon dort, war das für Sie jemals eine Frage, ob Ihre Frau mitkommt? Ich meine, wir hören ja immer wieder, dass, ich nehme nochmal das Wort, dass die Bedrohungslage dort ein bisschen eine andere ist oder anders wahrgenommen wird als hier. Das hatte ich Herrn Bühler beim letzten Mal schon gefragt. Da kann man sich ja auch vorstellen, dass man dann überlegt, na ja, muss das jetzt sein, dass meine Familie auch direkt dann dort vor Ort ist?
Naja, ich glaube, also neben dem, dass es so und so immer eine individuelle Entscheidung sein wird, glaube ich aber, wenn es soweit, und wir leben und arbeiten ja auch mit Indication and Warnings, also ich gehe davon aus, dass wir soweit vorab informiert werden, dass wenn sich ernsthafte Dinge entlang der Grenzen tun, dass ich meine Familie, meine Ehefrau dann ausfliegen lassen kann oder ausfahren lassen kann, wie auch immer der Transportweg dann organisiert sein wird. Es würde ja für mich auch gelten, wenn selbst wenn ich in Deutschland als Soldat bin, auch dann würde ich ja Richtung Ostflanke verlegen müssen. Also ich wäre auf jeden Fall hier und meine Ehefrau, ich glaube, die kann ich schon rechtzeitig zurückbringen.
So ein neues Truppenteil aufzustellen, das wäre sicher schon in Deutschland auch ein recht komplexes Unterfangen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das dort in Litauen dann nochmal ein ganzes Stück schwieriger ist? Oder ist es einfacher, weil man dort vielleicht nicht ganz so in der deutschen Bürokratie oder auch in der Bundeswehrbürokratie gefangen ist?
Die Frage ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Wir machen es ja sozusagen in drei Teilen. Zum Teil stellen wir Truppe jetzt hier zum ersten Mal in Litauen auf. Das gilt für den Brigadestab. Das wird auch für die ersten beiden Kompanien gelten. Das heißt, nachteilig ist natürlich dabei, dass es keine Kohäsion vorher an irgendeinem Standort in Deutschland gegeben hat. Da müssen wir mal schauen, wie sich das auswirkt. Wir stellen aber auch genauso gut neue Truppe in Deutschland auf. Und die einzigen sozusagen, die ja bereits existieren, sind im Grunde drei Verbände. Das wird das Panzerbataillon 203 sein, dann das Grenadierbataillon aus Oberfichtach und am Ende wird es ja auch die rotierende EFP Battle Group sein, die dann sozusagen ja in ein multinationales Kampftruppenbataillon umgewandelt wird. Ob die Aufstellung dann in Litauen schwieriger sein wird als in Deutschland, das müssen wir auf der Zeitachse mal bewerten.
Herr Bühler, haben Sie da Erfahrung? Ich meine, Sie waren ja auch schon im Ausland, Sie haben auf dem Balkan gedient, Sie waren in Afghanistan. Ist das dort anders als hier in Deutschland?
Also ich glaube, das ist deshalb anders, weil es ja ein Schwerpunkt der Bundeswehr ist. Das ist ein Leuchtturmprojekt der Zeitenwende, wie es der Minister genannt hat. Insofern wird den Leuten um Oberst Hassenrath und später sein Brigadekommandeur und der gesamten Brigade alles zur Verfügung gestellt werden, in Quantität und in Qualität und nur vom Besten, so wie es der Inspekteur des Heeres ausgedrückt hat. Also man kann erwarten, dass die Rahmenbedingungen für die Soldaten dort besser sind, als wenn das in Deutschland gemacht würde.
Kann man erwarten oder nehmen Sie das auch so wahr, Herr Hassenrath?
Also ich nehme es so wahr und ich unterstütze das auch, also ich teile das auch, dass sicherlich hier, und auch das wird ja ein Attraktivitätsfaktor sein, wir haben es mal bezeichnet so als guter Dienst, also ich glaube, dass jedem Panzergrenadier oder Panzermann das Herz aufgehen wird, wenn er hier Dienst leisten darf in der Brigade, die sicherlich auch zu 100%, was Material und Personal angeht, auch aufgestellt sein wird.
Das wird sicher ein Grund sein, warum sich möglicherweise Leute freiwillig melden, dort zu dienen. Was denken Sie, was können Sie, wer Interesse hat, wer noch überlegt, sagen, was spricht dafür, was spreche dagegen?
Also ich glaube, es gibt eine Menge Faktoren, die dafür sprechen, einmal beteiligt zu sein, Sie haben es eben schon erwähnt, am Leuchtturmprojekt des Ministers, genauso eingebettet in die des Heeres als Leuchtturmprojekt der Division 2025 und hier vor Ort natürlich auch eine absolut sinnstiftende Aufgabe zu haben. Es muss natürlich, und das ist immer das, was zu bewerten gilt, in die persönliche Lebensplanung mit reinpassen. Aber ich glaube, dass hier der Kreativität und aber auch der Dienstzufriedenheit erstmal keine Grenzen gesetzt sind.
Okay, dann Herr Hassenrath, erstmal vielen Dank bis hierher. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht haben wir im Podcast in ein paar Monaten nochmal die Gelegenheit, uns von Ihnen über den Fortgang der Dinge dort informieren zu lassen. Jetzt erstmal alles Gute für Sie und wie gesagt, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast zu Gast waren.
Dann gutes Gelingen noch.
Schön, dass Sie da waren.
Beste Grüße und nochmal hier aus unserem Bereich. Der Podcast ist wirklich gut und den hören sehr viele von uns.
Dankeschön.
Alles Gute, Herr Hassenrath.
Danke, bis dann.
So, Herr Bühler, dann sind wir jetzt wieder unter uns. Wir wollen uns mal noch ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern widmen. Der erste Fragesteller möchte nicht namentlich genannt werden. Ich lese vor, gemäß Grundgesetz Artikel 115a erfolgt die Feststellung des Verteidigungsfalls durch den Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates, mindestens mit Mehrheit seiner Mitglieder. Oder, und jetzt führt der Fragesteller eine weitere Möglichkeit an, durch den gemeinsamen Ausschuss, die Erläuterung dazu lasse ich jetzt mal weg, weiter im Zitat, wenn die zukünftigen Bundes- und Landtagswahlen eine Verteilung der Abgeordneten ergeben sollten, die eine Mehrheit für AfD und BSW ergäben, was mir nicht mehr ausgeschlossen scheint, mache ich mir Sorgen, ob die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands nicht nur durch fehlende Mittelbereitstellung, sondern sogar durch mangelnde politische Mehrheit für die Feststellung des Verteidigungsfalles gefährdet ist. Zitat Ende.
Also sollte der Fall eintreten, dass Deutschland angegriffen wird, von wem auch immer, ja, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass der Deutsche Bundestag nicht einen Verteidigungsfall beschließen würde, der ja nicht nur die Voraussetzung dafür ist, dass die Bundeswehr zum Schutz unseres Landes eingesetzt wird, sondern dass auch erforderliche Maßnahmen im Rahmen der zivilen Verteidigung zum Schutz der Bevölkerung und zur Unterstützung der Bundeswehr getroffen werden können. Also wer da trotzdem Sorgen hat, der sollte bei seiner Wahlentscheidung sorgfältig prüfen, wie es um die sicherheitspolitischen Positionen der verschiedenen Parteien aussieht. Mehr möchte ich da gar nicht sagen dazu.
In der nächsten Frage auch ein Szenario, das Sie, Herr Bühler, sicher für ein pessimistisches halten. Die Frage kommt von Barbara Graf aus Krefeld. Wenn ich das recht gelesen habe, hat sie durchaus viele Podcasts wie den unsrigen gehört, musste dann aber zwischendurch auch mal eine emotionale Pause einlegen, ist jetzt wohl aber wieder mit dabei. Zitat: Falls im November wieder ein Herr Trump gewählt werden sollte, was hoffentlich verhindert wird, sehe ich die Gefahr, dass Putin die NATO für so schwach hält, dass er sie angreift und die Chinesen zeitgleich Taiwan, um amerikanische Kräfte zu binden. Für wie wahrscheinlich halten Sie ein solches Szenario? Zitat Ende.
Also ehrlich gesagt unwahrscheinlich. Also wie Sie schon sagen, Trump müsste erstmal gewählt werden, was nicht sicher ist. Aber nehmen wir das mal als Annahme, Sie haben es ja auch als Annahme formuliert. Und dann muss man sehen, wie er sich in der zweiten Amtsperiode verhält. Ein Präsident ist wichtig, aber ein Präsident agiert auch mit seiner Administration. Und soweit ich das amerikanische System kenne, gibt es viele, viele Transatlantiker auch in der Republikanischen Partei. Schon in der ersten Amtsperiode hat er ja zwar, wie es seinem Charakter entspricht und seinem Vorgehen agiert und argumentiert und gesagt, bezahlt er Rechnungen oder wir machen nichts mehr oder sowas. Die NATO selbst hat aber grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Und das wird nach meiner Einschätzung auch in der zweiten Amtsperiode, wenn sie überhaupt stattfindet, und Sie haben recht, hoffentlich findet sie nicht statt, jedenfalls aus meiner Sicht. Dazu ist das amerikanische Interesse an der NATO insgesamt viel zu groß und vor allen Dingen auch das Interesse Europa als Verbündeten zu behalten, viel zu dominierend in der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Und die bestimmt nicht alleine eine einzelne Person, sondern wie gesagt das Gesamtsystem. Und was China angeht, wissen Sie, ich habe das schon mal gesagt, wir dürfen diesen Taiwan-Konflikt und den Anspruch Chinas auf Taiwan nicht immer ein Stück weit militarisieren. Das gilt auch für Teile der Amerikaner im Übrigen. Die Chinesen haben erstmal ein großes Interesse, dass sie ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen, die ja ordentlich gelitten hat. Und das können sie nur, wenn sie mit Amerika und mit Europa in vernünftigen Beziehungen auch leben, dass ihre Wirtschaft sich wieder erholt. Dazu sind die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen China und Amerika viel zu eng, dass sie das selbst in Frage stellen würden. Das ist jetzt keine Expertenauskunft, das ist meine ganz persönliche Auffassung dazu. Sicher muss man im Blick haben auf lange Sicht, wie die Entwicklung in China weitergeht. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille, dass sie ihre Streitkräfte doch in erheblichem Umfang und in einer Geschwindigkeit, wie es kein anderer Staat auf dieser Erde tut, weiterentwickelt, insbesondere was die Marine angeht, was die Luftstreitkräfte angeht und auch was das Nukleardispositiv angeht, also die Anzahl von Nuklearwaffen. Da sind die Sorgen der Staaten im Indopazifik mehr als berechtigt. Aber daraus den Schluss zu ziehen, jetzt, dass kurzfristig eine Militäroperation vor der Tür steht, das halte ich persönlich für nicht zutreffend.
Dann zwei Fragen jetzt zu Waffenlieferungen bzw. Waffenproduktionen. Die erste ist ganz kurz von Robert Müller. Wie steht es um die Lieferung der Leopard 1 Panzer an die Ukraine? Wie viele sollten da geliefert werden? Fragezeichen.
Also die Leopard 1 Panzer, die nutzen wir ja nicht mehr in der Bundeswehr, die sind längst abgegeben. Sie sind zum Teil an die Industrie verkauft worden oder auch an andere Staaten verkauft worden und sind jetzt nach Beginn dieser Aggression im Jahr 2022 Stück für Stück zurückgekauft worden. Da haben sich Dänemark auch mit ihrer Expertise Leopard 1, die längsten Nutzer des Leopard 1 sind, wenn ich das richtig überblicke, die Niederländer und die Deutschen, die haben sich zusammengetan und haben der Ukraine insgesamt 200 Leopard 1 A5 versprochen. Deutschland alleine 105 Leopard 1. Auf der Internetseite der Bundesregierung kann man erkennen, dass davon etwa 50% bereits geliefert sind.
Und die zweite Mail, die kommt von Jörn. Hier sollen wir nur den Vornamen nennen. Es sind letztlich drei Fragen. Bei der ersten geht es darum, warum die Herstellung mancher Rüstungsgüter so lange dauert. Ich lese vor, die Produktion vor allem schwerer Fahrzeuge und Geschütze, aber auch die von Handwaffen und Munition jeder Art scheint außerordentlich viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Das ist jedenfalls mein Eindruck aus der Berichterstattung. Da geht es selten um Monate, meist um viele Jahre. Können Sie, Herr Bühler, etwas dazu sagen, warum die Herstellung bereits in den Markt eingeführter und in den Streitkräften bereits genutzte Rüstungsgüter so lange dauert, wie lange die Herstellung der wichtigsten Rüstungsgüter pro Einheit ungefähr dauert und warum die Industrie nicht viel schneller viel höhere Stückzahlen der wichtigsten Fahrzeuge, Geräte und Munition produziert. Zitat Ende. Ich glaube, Stammhörerinnen und Hörer können diese Frage mittlerweile eigentlich auch beantworten. Sie hatten ja dazu, Herr Bühler, in verschiedenen Folgen immer mal wieder was gesagt. Also vielleicht ergibt sich hier eine Gelegenheit für eine kleine Zusammenfassung.
Also ich will es mal versuchen. Hier gibt es viele Herausforderungen für die Rüstungsindustrie, aber auch für die Amtsseite. Das gilt auch für die entwickelten und zum Teil eingeführten Waffensysteme, noch mehr natürlich für Neuentwicklungen. Und Neuentwicklungen, die hart an der Grenze des technologisch Machbaren liegt, das macht man ja, weil man weiß, dass man solche Systeme 40 Jahre, manchmal länger, nutzen muss und nutzen wird. Aber bleiben wir mal bei den eingeführten Waffensystemen oder bei eingeführter Munition. Also die Rüstungsindustrie, die ja bei uns keine staatliche ist, darf nach unserer Gesetzeslage keine Waffen ohne Genehmigung herstellen. Also selbst wenn die Genehmigung vorliegt, braucht es einen konkreten Auftrag, damit eine Firma, eine private Firma anfangen kann zu arbeiten oder auch nur bestimmte Materialien wie Sprengstoffe zum Beispiel einzulagern. Die Finanzvolumina sind zudem so groß, dass die Firma und ihre vielen Unterauftragnehmer das gar nicht vorfinanzieren können. Also Unterauftragnehmer, da habe ich bei mir abgespeichert, für einen Kampfpanzer, da gibt es ca. 300 Unterauftragnehmer, die dort zuliefern müssen. Insgesamt hilft da auch kein Rahmenvertrag, wie er jetzt seit einigen Jahren häufig angewandt wird in der Bundeswehr. Der erste große war der Rahmenvertrag zur Erneuerung der Lkw-Flotte. die ja im Augenblick immer noch läuft. Da hilft ein Rahmenvertrag dann nicht, wenn nicht ganz konkret Mindestabnahmemengen pro Jahr vereinbart werden, was sehr selten der Fall ist. Also selbst wenn man jetzt große Schlagzeilen liest, eine Firma hat einen Rahmenvertrag mit in Milliardenhöhe zugeteilt bekommen, dann heißt das noch gar nichts, wenn nicht dann tatsächlich drinsteht. Und das bedeutet, dass in jedem Jahr so und so viel Exemplare oder so und so viel Munition abgerufen wird. Zudem kommt dazu, die Rüstungsindustrie ist zum großen Teil Handarbeit, Manufaktur. Das ist keine Fließbandarbeit oder nur zum Teil. Fachkräftemangel gehört zu der Herausforderung, zu dem Problem. Beispielsweise, was mir ein Panzerbauer gesagt hat, Schweißer, die kaum noch zu finden sind, die auch komplexe Panzerungen herstellen können. Dazu kommt die Lieferkettenproblematik weltweit, Stahl für Panzerbau. Auch hier habe ich eine Zahl, die ich gespeichert habe, dass es ungefähr 2 Jahre Vorlauf braucht, um den Stahl zu bestellen für einen neuen Panzer, der neu aufgebaut werden soll. Dann das Thema Nitrocellulose, auch Schießbaumwolle genannt. Das ist spezielle Baumwolle für Munitionsproduktion, die nicht so ohne weiteres verfügbar ist. Da kommen 70% beispielsweise aus China. Aber ich sag mal, damit will ich es bewenden lassen mit der kurzen Zusammenfassung. Aber eins muss ich dazu sagen, es hat sich doch einiges getan. Es hat sich einiges getan auf der Amtsseite, also im Verteidigungsministerium, durch die Weisungen des Ministers, durch die Weisungen des Staatssekretärs und deren Umsetzung. Es hat sich viel getan in der Industrie, durch Erweiterung von Produktionskapazitäten, denken wir an Rheinmetall beispielsweise mit der neuen Munitionsfabrik in Unterlüß, denken wir an KMW mit der Erweiterung der Produktionskapazitäten. Also es hat sich etwas getan, aber das ist sicher ein Thema, da kann man noch viel mehr tun.
Die zweite Frage von Jörn ist die folgende. Hat die Bundeswehr vielleicht vertraglich vereinbart oder gesetzlich geregelt Vorrang vor Streitkräften anderer Länder bei der Belieferung durch deutsche Rüstungsunternehmen? Wenn nicht, warum nicht? Also könnt ihr, Zitat Ende, könnt ihr am Anfang schon mal die Frage stellen, also welches Rüstungsunternehmen ist denn tatsächlich noch ein deutsches, also rein deutsches?
Also die in Deutschland ansässigen Rüstungsfirmen arbeiten nach deutschem Recht, egal wer der Eigentümer ist, letztlich egal ob es ein Familienbetrieb ist oder ob es eine Aktiengesellschaft ist. Und nach deutschem Recht muss der Staat eine Ausfuhrgenehmigung für Waffen und für Munition erteilen. Also über diese Ausfuhrgenehmigung kann das natürlich gesteuert werden. Und es hat es schon gegeben, nicht jetzt in jüngster Zeit, aber es hat es gegeben früher, als irgendwelche Entwicklungen eingetreten sind, dass eine Genehmigung, das zu bauen für einen bestimmten Staat, dann nicht umgesetzt worden ist, weil dort sich die Verhältnisse verschlechtert haben, die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen andere sind und dann wurde die Ausfuhrgenehmigung eben nicht erteilt, die abschließende. Ob das jetzt klug ist in der gegenwärtigen Situation, gerade auch wo die Masse der Rüstungsexporte zu NATO-Partnern geht, das sei dahingestellt. Also da muss man sehr genau abwägen, denn letztlich haben wir ein gemeinsames NATO-Potenzial an Fähigkeiten. Das darf man nicht nur national sehen, sondern das muss man im NATO-Verbund sehen.
Und bei der dritten Frage von Jörn, da geht es um Waffen und Ausrüstung für die Ukraine. Zitat, Berichterstattung zu in Aussicht gestellter und gelieferter Ausrüstung liest und hört man täglich. Daraus ergibt sich für mich allerdings kein Gesamtbild der insgesamt benötigten Ausrüstung. Können Sie, Herr Bühler, einschätzen, welche Ausrüstung, also Flugzeuge, Fahrzeuge, Geschütze, Handwaffen, Munition und so weiter, die Ukraine Stand heute zusätzlich benötigen würde, um ihre militärischen Ziele, also Russland aus dem ukrainischen Staatsgebiet vertreiben, erreichen zu können? Zitat Ende.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich seriös so nicht beantworten. Jedenfalls nicht, was die Quantität angeht. Dazu ist das viel zu komplex. Dazu weiß ich auch über die Bestände zu wenig, wenn man es nicht erfahren kann. Dazu weiß ich auch zu wenig über die exakten Planungen der Rammstein-Gruppe und der Ukraine zusammen, weil das geheim ist und nicht öffentlich ist. Also da will ich wirklich nicht spekulieren. Was die Qualität angeht, glaube ich schon. Da kann man schon einiges sagen. Plakativ gesprochen, eigentlich alles, was Sie gerade aufgezählt haben. Ich habe, glaube ich, schon mal zitiert den amerikanischen Verteidigungsminister Austin, der gesagt hat, also im Krieg kann man nicht genug haben. Das war auf die Quantität bezogen, aber das trifft auch auf die Qualität zu. Aber wenn ich jetzt Einzelnes herausheben müsste und priorisieren müsste, dann wäre ganz oben an ganz sicher die Mittel zur Luftverteidigung in zweierlei Hinsicht, den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen, aber auch den Schutz der militärischen Fähigkeiten am Boden und in der Luft vor Zerstörung durch die Russen. Das Zweite ist, und das hängt eng mit dem Ersten zusammen, das sind Abstandswaffen, also Waffen, die eingesetzt werden können, um eine erfolgreiche Strategie sicherzustellen, nämlich die Fähigkeiten auf weite Entfernung zu zerstören, die Logistik zu zerstören, die Gefechtsstände zu zerstören, die Versorgungslinien zu unterbrechen und so weiter, um die Grundlage für den Einsatz des Gegners in der Ukraine wegzunehmen. Der vierte Punkt, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge in jeder Kategorie. Drohnen, glaube ich, haben sie genug aus eigener Produktion, aber mehr hilft da auch viel, muss ich sagen. Also das sind die Dinge, die ich hervorheben würde. Aber nochmal unterm Strich, es wirkt immer das Gesamtsystem. Und insofern muss man das Ganze vor den Teilen sehen. Und auch so eine Priorisierung, die ich jetzt gerade da vorgenommen habe, die ist unvollständig, wenn man nicht in diesem Gesamtsystem denkt.
Okay, dann war es das für heute an dieser Stelle mit den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir wollen Ihnen noch kurz erzählen am Ende, wie es weitergeht in den nächsten Wochen mit diesem Podcast. Bei Ihrem letzten großen Urlaub im vergangenen Jahr, Herr Bühler, da haben wir den Podcast ja auch zweimal in der Woche gemacht. Allerdings wissen auch unsere Hörer, dass Sie einen durchaus großen Aufwand haben, sich auf die einzelnen Folgen vorzubereiten. Und deswegen haben wir Mails bekommen, wie die von Steffen Seibert, der zum Beispiel eine kleine Bitte am Ende seiner Zeilen, Zitat, Herr Bühler, bitte gönnen Sie sich auch immer genügend Auszeiten, damit Sie uns und unserem Land lange erhalten bleiben. Zitat Ende. Oder wir nehmen mal die Mail von Christian Hamaus. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das ist auch mit einer Frage an Sie verbunden, Herr Bühler. Vielleicht aber auch nur eine rhetorische Frage, wenn ich die Bitte am Ende der Mail sehe. Ich lese kurz vor. Sind eigentlich alle pensionierten Generäle so umtriebig wie Sie? Also wenn ich mir da Ihre Kameraden AD so anschaue, die lassen es schon ruhiger angehen. Sie sind ja ständig unterwegs, Lehrgänge unterstützen, Konferenzen auf dem Balkan und so weiter und dann noch der Podcast zweimal die Woche. Sind Sie eigentlich auch mal zu Hause? Kann es sein, dass Sie unterfordert sind? Machen Sie bitte zeitnah mal anständig Urlaub mit Ihrer Familie, damit Sie uns Hörern auch noch lange mit voller Energie erhalten bleiben. Zitat Ende. Ja, Herr Bühler, wie mögen Sie auf die Fragen antworten?
Naja, also jetzt muss ich da mal eine Lanze brechen für andere pensionierte Generale, aber auch Offiziere und Soldaten. Es gibt schon viele, die sehr aktiv sind nach der Zurücksetzung. Aktiv sind oder waren jetzt auch, also in ehrenamtlichen Funktionen bei der evangelischen, bei der katholischen Kirche, bei deren Soldatenbetreuung insbesondere im Soldatenhilfswerk. Bei den Johannitern, bei Vereinen, in der Lokalpolitik. Da hat es ein Drei-Sterne-General Jerz, General Jerz, auch mal zum Bürgermeister gebracht vor einigen Jahren. Also in sicherheitspolitischen Gesellschaften wie der GSP oder auch der Clausewitz-Gesellschaft, in Fördervereinen oder wie ich als Mentor bei der NATO oder auch bei nationalen Verteidigungsakademien. Dann haben wir Generale, pensionierte Generale an Universitäten als Studenten. Auch das ist sehr beliebt, nochmal ein Geschichtsstudium zu machen oder ein anderes Studium. Doktoranden gibt es. Es gibt Dozenten an Universitäten. Vereinzelt auch Generale, die in Industrie und Forschung arbeiten. Also hinter all den Möglichkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, da könnte ich jetzt auch noch Namen nennen. Also es ist nicht so, dass ich das einfach so gesagt habe. Also es gibt es schon.
Jetzt haben Sie wieder nicht über sich geredet, ne? Also ob Sie vielleicht unterfordert sind, ob Sie mal zu Hause sind. Also jetzt sind Sie ja gerade zu Hause, ne?
Jetzt bin ich gerade zu Hause und ich bin überhaupt nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert.
Also Sie sind in den nächsten Wochen wieder im Urlaub und deswegen haben wir uns hier in Leipzig gedacht, mal in Anlehnung an die Mails, die ich gerade zitiert habe, wir erlauben uns mal Ihnen, zu befehlen, dass Sie auch tatsächlich Urlaub machen, zumindest für den Großteil der kommenden Wochen. Wir wollen Sie nur einmal pro Woche in Anspruch nehmen. Sie, Herr Bühler, Sie sind damit fein, das haben wir ja vor der Aufzeichnung schon besprochen, ne?
Ja, können wir gerne so machen. Es hat nur den Nachteil, und das sieht man am heutigen Podcast auch, dass in einer Woche so viele Ereignisse sind, dass man sich wirklich dann auch Mühe geben muss, die großen Linien noch zu erkennen, also das Ganze vor den Teilen zu sehen. Jetzt wiederhole ich das nochmal.
Ja, hat auch den Vorteil, dass man sich halt konzentrieren muss auf die großen Linien und sich nicht verzetteln darf.
Ja, sicher.
Dann auf jeden Fall gute Erholung in Ihrem Urlaub, im Urlaub mit Ihrer Frau. Und damit will ich noch ganz kurz zu einer Sache kommen, von der Sie nichts wissen, die ich Ihnen im Vorfeld der Aufzeichnung verschwiegen habe. Herr Bühler, Ihre Frau, die hört den Podcast nicht, nehme ich an, ne?
Jedenfalls hat sie mir noch nichts gesagt dazu, ja. Aber sie erduldet das, wenn ich da vor dem Mikrofon sitze. Und teilweise bekommt sie es eben auch mit.
Ja, okay. Da müssen Sie auf jeden Fall verhindern, dass sie vielleicht diese Folge hört, denn das ist vielleicht gut für das Anliegen von Götz Richard, der uns von der Ostseeinsel Fehmarn geschrieben hat. Total nette Geste, wie ich finde. Ich lese mal aus seinem Brief vor, den er geschickt hat. Also Zitat jetzt. Ich höre so oft ich kann Ihren tollen Podcast und bin heilfroh, dass es Menschen wie Herrn Bühler gibt, der Zusammenhänge so toll erklären kann, dabei auch noch einen angenehmen Humor hat. Ich bedanke mich bei ihm für diese unglaubliche und selbstlose Arbeit, die meinen höchsten Respekt hervorruft. Ich möchte mich aber ganz besonders bei seiner Frau bedanken, die dieses ganze Engagement erst überhaupt möglich macht. Ich fürchte, sie hat sich den Ruhestand ihres Mannes auch anders vorgestellt. Zitat Ende. So, und was er möchte ist, er möchte sich bei ihrer Frau mit einem Strauß Blumen bedanken, Herr Bühler. Nun weiß er natürlich nicht, wo sie wohnen, deswegen hat er dafür bei uns für ihre Frau einen Gutschein quasi hinterlegt, den würde ich Ihnen dann nach Ihrem Urlaub zukommen lassen. Dann können Sie den ja einfach nehmen und die Blumen für Ihre Frau kaufen, sie überraschen und sich dann im Namen von Götz Richard bei ihr bedanken. Und wenn der Richard nicht böse darüber ist, was ich denke, dass es so ist, dass er nicht böse ist, dann, wir haben ja miteinander telefoniert, dann würde ich mich und sicher auch viele andere Hörer uns diesen Dank einfach anschließen.
No? Ja, vielen Dank, Herr Richard, und vielen Dank, Herr Deisinger. Schöne Überraschung. Ich werde meiner Frau das gleich berichten.
Dann, wie gesagt, Herr Bühler, gute Erholung Ihrer Frau und Ihnen. Wir sind damit durch für heute und für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, haben Sie eine gute Reise. Unser nächstes Gespräch dann in der nächsten Woche. Wir können jetzt noch nicht sagen, ob nun Dienstag, Mittwoch oder vielleicht Donnerstag ist. Wird sich irgendwie hinzuckeln. Wir schreiben es dann auf mdr.de auf die Seite, wann es stattfinden wird, wenn wir es wissen. Herr Bühler, auf jeden Fall bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.